ist ja, diese Dissertation abzugeben. Und wenn einem sozusagen dann noch Steine in den Weg gelegt werden und es ständig hinterfragt wird, was man macht, das bringt einen irgendwann nicht mehr weiter, sag ich mal. Ich habe gesagt, Leute, ich bin jetzt 3 Monate weg. Ich konnte es mir dann halt auch leisten. Gut, ich war arbeitslos in der Zeit.
Herzlich willkommen im Coaching Zone Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Heute im Podcast zu Gast ist Dr. Melike Şahinol. Melike Şahinol ist nach ihrer Promotion nach Istanbul gegangen und forscht dort im Orient-Institut. Melike habe ich aus mehreren Gründen eingeladen. Einmal mit ihrer Erfahrung, dass sie als erste der Familie promoviert. Dann, dass sie auch mit einem Migrationshintergrund promoviert. Und schließlich wechselte sie mehrmals ihre Promotionsbetreuung. Besonders ist auch nochmal an ihrem Projekt, dass während ihres Promotionsprojektes ihr Vater starb und das Thema dann erschreckend biografisch wurde. Nach einer Pause von 3 Jahren hat Melike dann 2015 ihre Dissertation eingereicht und wird wahrscheinlich demnächst ihre Habil einreichen. Ich freue mich, dass Melike hier im Podcast ist. Hört's euch an.
Ist klar. Ja, herzlich willkommen, Melike Şahinol, die aus Istanbul gerade, ich sag mal, Corona-bedingt irgendwie hier festsitzt in Deutschland. Melike arbeitet als Wissenschaftlerin am Orient-Institut in Istanbul. Da ist sie hingegangen nach ihrer Promotion. Und Melike, weißt du eigentlich, wie lange wir uns schon kennen? Hallo?
Ja. Hallo, ich höre dich jetzt wieder. Ja, wir kennen uns, glaube ich, seit 2003, kann das sein?
Ja, ja. Weil, weißt du, nämlich gar nicht meine erste Begegnung, aber ich weiß, du warst studentische Hilfskraft an der Uni Duisburg-Essen bei den Admins. Mhm. Und du hast meine Dissertation gedruckt. Also, oder du hast mir geholfen, meine Dissertation zu drucken. Und ich weiß noch, dass du mich auch so ein bisschen gerettet hast, weil ich habe die so in Arial 10 gedruckt, weil so habe ich geschrieben und ich hatte damals auch noch sehr gute Augen. Und du hast dann gefragt, hör mal, bist du dir sicher, dass die in dieser kleinen Schriftstärke gedruckt werden soll? Und ich habe gesagt, na, meinst du? Und du hast gesagt, ja. Und dann ist mir eingefallen, dass meine Doktormutter auch schon ziemlich alt, also schon was älter war und auch eine Brille hatte. Und dann haben wir ganz schnell meine Dissertation noch eben umformatiert. Das wurden dann gleich auch noch mal 15 Seiten mehr, als wir die dann auf Arial 11 oder 12 gemacht haben. Das war, also so lange kennen wir uns. Und ich glaube, ich habe 2003 eingereicht. Mhm. Also, ja, und in der Zwischenzeit ist viel passiert. Und da würde ich mich ein bisschen gern mit dir drüber unterhalten. Und wir kennen uns auch, weil du mal eine Zeit lang an der Uni Duisburg-Essen gearbeitet hast und promoviert hast du da nicht, ne? Also, oder warst du mal, hast du mal deine... Lass uns als erstes über Betreuungswechsel sprechen.
Also ich habe eigentlich zweimal sozusagen meinen Betreuer gewechselt. Ich habe dann zurückgewechselt nochmal.
Ja.
Da ich von Tübingen, also in Tübingen habe ich ein Stipendium bekommen für meine Dissertation. Da ging es um Mensch-Maschine-Anpassung in den Neurowissenschaften und ich hatte ein Stipendium eben in Tübingen im Graduiertenkolleg Bioethik. Bin dann nach dem Stipendium, habe ich ein Angebot an der Uni Duisburg-Essen wahrgenommen. Bin nach Duisburg gekommen und weil ich dort dann für einen anderen Professor gearbeitet habe, habe ich dann auch konsequenterweise dann eben den Betreuer gewechselt.
Ja.
Ja. Und als ich aber, als die Betreuungssituation ein wenig schwer wurde, habe ich dann wieder zurückgewechselt.
Ja. Ja, sonst hättest du deine Diss gar nicht einreichen können, ne?
Ja, es war etwas schwierig, weil mit meiner Entscheidung, dann in die Arbeitslosigkeit zu gehen, um meine Dissertation fertigzustellen, war natürlich auch dann damit verbunden, dass ich den Job aufgebe an der Uni Duisburg. Und da hätte sich für mich eine schwierigere Situation ergeben, wenn ich dann das Betreuungsverhältnis so hätte weiter aufrechterhalten müssen. Ja. Ja.
Aber nicht, also es waren schon, es waren keine inhaltlichen Gründe, ne? Und auch keine räumlichen, naja, oder?
Ich sag mal so, ich habe in dem ganzen Prozess meiner Dissertation sehr, sehr, sehr wenig Hilfe von all meinen Betreuern bekommen. Mhm. Und deswegen hatte ich sowieso inhaltlich, also war da sowieso nicht viel zu machen, sag ich mal. Ja, ja. Und also ich habe weder was großartig dann erwartet, weil sich eben diese Sachen so entwickelt haben, noch habe ich dann auch was eingefordert. Also ich fordere ein, zweimal was ein, und wenn da nichts bei rauskommt, was mich in irgendeiner Form weiterbringt, sondern zurückwirft, dann lasse ich es natürlich irgendwann bleiben. Also so ist das auch in der Betreuung. Ich meine, jetzt, wenn ich daran denke, wie ich betreue, also ich habe auch Studenten in der Türkei, die ich jetzt betreue, da ist das Betreuungsverhältnis ganz anders. Ich versuche eben, die Fehler zu vermeiden, die meine Betreuer gemacht haben. Also ich nenne es Fehler, weil für mich war eben die Betreuung dann suboptimal. Und die Betreuungssituation sollte zumindest so sein, dass der zu Betreuende oder die zu Betreuende weiterkommt. Also das Ziel ist ja, diese Dissertation abzugeben. Und wenn einem dann noch Steine in den Weg gelegt werden und es ständig hinterfragt wird, was man macht, das bringt einen irgendwann nicht mehr weiter, sag ich mal.
Ja. Naja gut, dann bist du wieder zurückgegangen nach Tübingen und es war dann wieder besser, oder das war dann gut, oder? Oder?
Einfach abgegeben dort. Ja, genau. Ich bin dann, es musste sein, ich hatte unheimlich viel Zeitdruck, weil der nächste Job, den ich kriegen sollte, war eben damit verbunden, meine Dissertation abzugeben. Das ist der Job, den ich gerade mache. Ich habe ein Forschungsfeld am Orient-Institut aufgebaut, der da heißt Mensch, Medizin, Gesellschaft. Und eine Bedingung war eben, dass ich meine Diss abgegeben haben sollte, bevor ich dann angefangen habe.
Dann, also ich erinnere mich noch an die Zeit, dann hast du einfach alles schnell zusammengebacken, oder? Ich meine, ich erinnere mich, dass es sehr, sehr stressig war bei dir. Du hast dich dann eingeschlossen und einfach alles geschrieben, ne? Auf gepackten Koffern und gleichzeitig mit einem Fuß schon in Istanbul.
Ja, das war eine sehr, sehr harte Zeit, sehr schwierige Zeit, weil du weißt ja, dass während meiner Dis-Phase mein Vater erkrankt ist an einem Glioblastom, einem tödlichen Hirntumor, und meine Arbeit ging ja über die Neurowissenschaften. Und das heißt, ich kannte deren Arbeitsweise, ich kannte die Neurochirurgie, ich habe ja auch Feldforschung gemacht und so weiter und so fort. Und für mich war das unheimlich schwierig, weil ich eben diese Distanz zu meiner Dissertation nicht mehr hatte. Also die war sehr emotional aufgeladen. Und ich konnte jahrelang nicht schreiben, also ich konnte gar nicht mehr in meine Diss gucken. 3 Jahre ging das eigentlich, bis ich sozusagen diese Jobmöglichkeit hatte. Also für den Endspurt habe ich mich dann komplett zurückgezogen, 3 Monate. Das kann sich natürlich nicht jeder leisten, ne? Es ist halt immer wichtig, sich dann die Zeit so gut es geht einzuteilen und sich zu fragen, wie schaffe ich das, die Dissertation in meinem Alltag zu integrieren, wo ich vielleicht noch Kinder zu versorgen habe oder jemanden habe, den ich eben versorgen und pflegen muss. Ich hatte ja auch eine erkrankte Mutter, chronisch kranke und so weiter. Und also das sieht man ja gerade jetzt, wo viel Freizeit und Heimarbeitsplatzzeit miteinander verschmolzen sind, ne, in dieser Pandemiezeit. sieht man ja auch die Bedeutung von Carework wieder, ne, was einem so gar nicht richtig bewusst ist. Aber bei mir war es eben meine Umgebung, also die war sehr wichtig und mein Umfeld. Und auch, dass ich technisch sozusagen, dass ich es mir gemütlich machen konnte, in Anführungsstrichen. Und ich habe mir dann zusätzlich zum Beispiel einen Monitor gekauft, einen neuen Laptop und so weiter. Ja, für mich war das eine Investition in meine Weiterqualifikation. Und das Wichtigste war für mich, mich nicht mehr damit zu beschäftigen, was mich davon abgehalten hat, diese Arbeit zu schreiben, sondern nur noch damit, was mich darin gefördert hat, sie Ende zu führen.
Ja.
Und das auch noch so konzentriert, wie es ging halt. Ne? Und hilfreich war natürlich diese Jobaussicht, ja, wenn ich die nicht gehabt hätte und wenn man mir nicht vertraut hätte, also der Direktor des Orient-Instituts hat mir dann natürlich auch vertraut, ne? Er hat mir ja eine Zusage gemacht, im Grunde genommen. Und ich musste mich ja dran halten. So, ich habe es ihm versprochen und in der Zeit gebe ich die Arbeit ab. Und das hat mich sozusagen, das war meine extrinsische Motivation sozusagen.
Ja, also das heißt, ich nenne nochmal deine Arbeit, ich schreibe sie auch in die Shownotes, aber deine Arbeit hat den Titel Das technozerebrale Subjekt zur Symbiose von Mensch und Maschine in den Neurowissenschaften.
Ja, genau.
Und das heißt, eigentlich ein cooler Titel, ne? Ich hast mir die Arbeit ja auch geschickt, als sie fertig war. Ich war auch sehr stolz. Aber das heißt, so in der Zeit ist dein Vater erkrankt an einem Gehirntumor und du standst dann auf einmal da mit dem Wissen, was du auch über dieses Thema hattest. Und auch mit der Nähe. Ich glaube, du hast ja auch Feldforschung in Kliniken gemacht, die Gehirnoperationen gemacht haben.
Genau, richtig. Und das natürlich kam das dann alles wieder hoch. Ne? Und ich habe jedes Mal, wenn ich meine Arbeit geöffnet habe, habe ich das mit meinem Vater in Verbindung gebracht. Und ich habe nicht mehr diese innere Distanz dazu haben können, weil ich auch wusste, wie viel auch schieflaufen kann. Also nicht nur vaterseitig, sondern auch wissenschaftsseitig. Also ich war ja dort über ein Jahr, habe ich ja meine Studien gemacht in neurowissenschaftlichen Laboratorien, in Operationssälen. Und ich kannte das ganze Umfeld, ich kannte die Schwierigkeiten, die damit verbunden waren. Wir haben dort mit vulnerablen Gruppen gearbeitet. Also ich sage wir, weil man ja auch ein Teil von dem Forschungsfeld wird, ja, man ist sozusagen, man arbeitet im Team mit, ich habe ja dort alles mitgemacht, ja, keine Ahnung, VCI-Caps, den Erkrankten aufgezogen, die mitgepflegt in irgendeiner Form, also Carework auch gemacht und auch bei den Operationen war ich dabei, ich habe auch Selbstversuche gemacht und so weiter und so fort, ja, und wenn man auch die ethischen Fragen, die damit verbunden sind, eben auch am eigenen Leib spürt und sozusagen jeden Tag damit konfrontiert ist eine Zeit lang und dann darüber sozusagen einen Schritt zurückgehen soll, um darüber zu schreiben, aber das dann wiederum auch mit persönlichen anderen Erfahrungen dann verbunden wird, ist es sehr schwierig, eben diese Distanz zu aufrechtzuerhalten. Ne? Wenn das sozusagen, wenn dieses Forschungsthema zu nah kommt an einem, dann wird es halt schwierig.
Haben wir dann nochmal riesen Respekt, dass du fertig geworden bist. Und gut, dass du den Job bekommen hast, ne? Was ja letztendlich dich dann auch wieder nach vorne gezogen wird. Ich will aber nochmal über was anderes sprechen, was ich jetzt auch schon von dir weiß. Und zwar, du bist auch die Erste in deiner Familie, die promoviert hat. Studiert auch oder haben deine Geschwister studiert?
Meine Schwester hat studiert, Bachelor nach mir. Sie hat einen Bachelorabschluss in Kommunikationsdesign. Das war auch für mich wie ein neues Studium.
Ja. zu machen. Aber dann das aber auch nochmal verbunden mit dieser Zeit, hast du, haben Hattest du das Gefühl, dass deine Familie dich verstanden hat? Also ich frage mich halt manchmal, wenn man so mit so einem Schicksal, weiß ich nicht, wie sagt man, konfrontiert ist oder wenn einen das ereilt, so, ne? Wo zieht man seine Kraft her?
Also wichtig ist natürlich auch, dass man intrinsische Motivation mitbringt, ja, dass man sozusagen irgendeinen Sinn irgendwie auch mit dieser Arbeit verbindet und dass sie einem auch am Herzen liegt, ja. Ich wollte eben diese Arbeit zu Ende bringen und natürlich war meine Familie wichtig dabei. Es ist immer wichtig, Halt zu haben von der Familie, auch wenn es jetzt kein großer intellektueller Halt ist oder so, weil das heißt ja nichts, ne? Mhm. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass die Familie einen motiviert, immer da ist für einen, wenn man sie braucht. Und so war das halt bei mir auch, ja? Also wenn ich habe gesagt, Leute, ich bin jetzt 3 Monate weg, ich konnte es mir dann halt auch leisten. Gut, ich war arbeitslos in der Zeit. Was natürlich nervig war, war das Arbeitsamt. Das wollte immer irgendwas von mir. Und ja. Meine Familie, das war, oh Gott, ich hatte ja in der Zeit auch noch Geburtstag und da habe ich ja, oh Gott, hoffentlich kommt mich jetzt keiner besuchen. Und das war, also, aber da, gut, natürlich kam mich dann meine Schwester besuchen und mein Bruder und meine Mutter haben sich noch zurückgehalten und wir haben kleinen Kuchen gegessen und dann ging es auch weiter am Tag und darauf und so weiter, aber die wussten es, okay, da hängt jetzt eine Arbeit dran, wenn ich es nicht geschafft hätte, dann hätte ich halt den Vertrag nicht bekommen und ich musste das einfach fertig schreiben.
Ja. Deine Mama ist aber bestimmt mega stolz auf dich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also die fragt mich auch immer wieder, was genau ich da gemacht habe. Ja. Und was ich jetzt mache. Und sie wussten auch, wie schwierig das für mich war. Ich habe ja meine Arbeit eine ganze Zeit lang wirklich gehasst. Ja. Ich wollte das nicht. Ich wollte nicht diese Datei öffnen. Ich wollte nicht mehr schreiben. Ich war fix und fertig, konnte nicht mehr und meine Familie weiß, wie schwer das für mich war. Und vor allen Dingen aufgrund der thematischen Nähe eben zum Forschungsfeld war mir eben dieser Blick zuwider, ja, das war mir immer ein Graus, immer mich damit zu beschäftigen, hat immer wieder eine Wunde geöffnet in mir. Und ich habe auch wirklich oft darüber nachgedacht, das einfach aufzugeben.
Ja.
Und, ja, natürlich. Also ich habe ganz oft darüber nachgedacht. Also
warum hast du es nicht gemacht? Was war es?
Ja, im Grunde war es das Vertrauen, das ich von Professor Mottica bekommen habe, vom Orient-Institut, der Direktor. Dass ich mir gedacht habe, okay, es gibt jemanden, der vertraut dir, dass du das in der und der Zeit abschließen kannst und der gibt dir eine Chance, dass du sogar ein Forschungsfeld aufbauen und leiten kannst. Und du musst das jetzt einfach durchziehen, habe ich mir gedacht. Nur du hast mir ja auch geraten, so jetzt mach mal erstmal deine Arbeit und das ist jetzt das in 3 Monaten, wie willst du das alles schaffen und so, ne? Ich habe wirklich in 3 Monaten 330 Seiten geschrieben.
Ne? Ja, ja. Also es steckte in dir. Ja, wer hätte das gedacht, Melike? Ich erinnere mich an wöchentliche Coachings mit dir, wo man echt so gedacht hat, bitte, bitte lass sie es schaffen.
Ja, war das Emotionale, ja, das Emotionale. Man muss diese emotionale Distanz auch, das ist so eine, ne, das muss so ausgewogen sein, so eine emotionale Distanz muss man manchmal auch haben. Ne? Also was das Werkzeug anging, hatte ich nie Selbstzweifel, ja.
Naja, das wäre, ne, also ich finde auch toll, dass du diese Erfahrung gemacht hast und dass du es hinterher auch konntest, ne? Also musstest wahrscheinlich aber auch erstmal an diesen Punkt kommen, an dem du das, ne, an dem du auch mit deiner Trauer umgehen konntest, zum Beispiel.
Auf jeden Fall. Ich habe aber dann gesagt, so, jetzt ist Schluss. Jetzt habe ich genug getrauert erstmal. Ne? Ja. Jetzt konzentriere dich mal nur auf deine Arbeit. Und ich habe auch ein bisschen sozusagen die Forschungsfrage ein wenig modifiziert, weg von der Ethik, mehr zur Mensch-Maschine-Anpassung, eine Mikroanalyse gemacht und die Bilder von den OPs und so ein bisschen weggeschoben, sag ich mal, vor meinem geistigen Auge. Und dann ging das schon. Ne?
Aber lass noch mal das, was jetzt nach deiner Diss gekommen ist, weil das finde ich auch noch mal interessant, weil du hast die Möglichkeit gehabt, ins Ausland zu gehen und hast hier alle Brücken abgebrochen nicht, aber du hast deine Wohnung gekündigt und deine Familie auch hier gelassen. Also deine Mutter, deine Schwester, dein Bruder und bist nach Istanbul gegangen.
Ja, das stimmt.
Da bist du jetzt immer noch.
Ja, das ist wahr.
Erzähl mal, wie war das denn?
Für mich war wichtiger die Arbeit. Hörst du mich?
Ja.
Also die Möglichkeit, etwas aufzubauen, war für mich ausschlaggebend. Und das mit ganzer Motivation, mit ganzer eigener Kraft zu machen, wirklich, also so eine Chance zu bekommen, das ist wirklich einzigartig, ja. Und eben nicht immer das zu tun, was andere möchten, keine Forschungsprojekte für andere zu machen, sondern für etwas einzustehen, was man selbst mit aufbaut, wo man Netzwerke mobilisieren muss und wo man eben etwas aufbauen kann für den deutsch-türkischen Austausch oder für die Wissenschaft an sich. Also das war mir total wichtig. Und diese Chance zu ergreifen, ja, da war mir eigentlich ganz klar von Anfang an, ich bin dort, wo meine Arbeit ist. Und gut, ich meine, meine Familie war dagegen zum Teil, insbesondere meine Mutter, also die meinte eben, die Entwicklung in der Türkei würden sie doch etwas skeptisch stimmen und was ich denn da suchen würde. Und ich habe ihr halt erklärt, dass ich eine gute Chance habe, dort etwas aufbauen zu können. Und das habe ich auch gemacht. Also ich habe ihr nicht nur das Forschungsfeld Mensch, Medizin und Gesellschaft aufgebaut, sondern auch ein Netzwerk, STS Turkey, das Wissenschaftlerinnen- und Wissenschaftlernetzwerk für Wissenschafts- und Technikforschung in der Türkei. Und wir sind jetzt über 300 Mitglieder haben wir jetzt. Und ich gehöre mit zum Koordinationsteam dieses Netzwerks und wir sind international vernetzt. Und so etwas gemeinsam mit anderen zu schaffen, ist unheimlich schön. Also,
Das glaube ich wirklich gerne. Also hast du Karriere gemacht, kann man so sagen, ne?
So ein bisschen, ja.
Ganz, ganz kurz nochmal zum Orient-Institut Istanbul. Ihr seid ein deutsch-türkisches Institut, ist das richtig? Oder?
Nee, das Orient-Institut Istanbul ist ein turkologisches und regionalwissenschaftliches Forschungsinstitut im Verbund der Max-Weber-Stiftung.
Ah ja, okay.
Und, das ist, die Max-Weber-Stiftung hat viele Institute im Ausland, geisteswissenschaftliche deutsche Institute im Ausland. Und dort, also in diesen Instituten ist es so, dass wir in enger Kooperation mit den türkischen oder japanischen, je nachdem halt, wo sich das Institut dann befindet, also in unserem Fall ist es dann im türkischen, und internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern widmen wir uns eben verschiedenen Forschungsgebieten.
Ja.
In Istanbul ist es mehrheitlich, sage ich mal, geschichtlich, also orientiert, Osmanisches Reich und so weiter. Und dort haben wir eben ein sozialwissenschaftliches Forschungsfeld. Vor 2015 war es noch Migrationssoziologie. Und seit 2015 mit meinem Kommen dann Mensch, Medizin und Gesellschaft. Also das ist das einzige sozialwissenschaftliche bzw. soziologische Forschungsfeld des Orient-Instituts Istanbul.
Ah ja, so politisch bist du da, also ist das frei oder?
Ja, also wir können sozusagen, also es ist eingeteilt in Forschungsfelder und jedes Forschungsfeld hat einen Referenten, also ist mit einer Leitung eines wissenschaftlichen Referenten oder einer wissenschaftlichen Referentin besetzt. Und derjenige ist sozusagen Chef des Forschungsfelds, sag ich mal. Mhm. Und genau, und es obliegt an uns, was wir forschen. Wir haben zum Beispiel innerhalb des Forschungsfeldes Mensch, Medizin, Gesellschaft, was ich halt leite, führen wir zum Beispiel gemeinsam mit meiner Mitarbeiterin und Kollegin Gülşah Başkavak zum Beispiel ein Projekt zum Thema Gesundheit und Self-Tracking. Dann haben wir ein anderes Forschungsprojekt, wo ich gemeinsam mit meinem Doktoranden Burak Taşdesen ein Projekt zur Maskulinität und Pflege, also Haarpflege habe zum Beispiel. Genau, dann habe ich noch ein eigenes Habil-Projekt zu 3D-gedruckten Prothesen für Kinder in der Türkei zum Beispiel, ja.
Ah ja, okay. Du, ich höre schon, dir gefällt's da, ne? Wie lange wirst du da noch bleiben?
Also ich habe noch einen 2-Jahres-Vertrag noch bekommen, was eine große Ausnahme ist. Eigentlich ist nach 5 Jahren Schluss. Das sind ja Entsandtenpositionen, ja. Die Max-Weber-Stiftung wird ja vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert und und da gilt auch das Wissenschaftsarbeitszeitgesetz und normalerweise sind die Stellen immer so besetzt, dass sie 5 Jahre besetzt werden plus 1 Jahr, wenn es denn das Wissenschaftsarbeitszeitgesetz erlaubt. Bei mir waren es dann 2, weil ich ja aufgrund meines Stipendiums jetzt sozusagen diese Jahre nicht voll hatte und weil dieser Forschungsbereich so erfolgreich ist.
Ah, okay. Das hört sich cool an. Jetzt, wo wir jetzt schon mal bei deiner Habil sind, meine Liebe, das heißt, du machst noch weiter wissenschaftliche Karriere, ne? Das haben wir jetzt schon, das ist jetzt schon klar. Ja. wo gibst du die ab? Hast du schon, also ich frage jetzt mal einfach irgendwie, weil ich weiß ja, du bist eine, die auch in kurzer Zeit ziemlich viel auf die Beine stellen kann. Die machst du dann aber auch in Deutschland, oder? Also hast du was mit dem türkischen Wissenschaftssystem eigentlich zu tun? Also jenseits, sage ich jetzt mal, der Forschung, die du ja auch in einem Wissenschaftssystem machst, aber würdest du da auch habilitieren können?
Ja, theoretisch kann ich auch dort habilitieren, aber das wollte ich nicht. Also das möchte ich nicht. Ich werde meine Habil in Duisburg abgeben. Mhm. Und also Möglichkeiten hätte ich in der Türkei zu habilitieren natürlich, aber das ist unheimlich bürokratisch dort. Das muss erstmal durch einen Wissenschaftsrat und so, also es ist unheimlich kompliziert und genau, und das ist ein sehr strenges Punktesystem nach Publikationen und so weiter und da muss man auch ganz viele Sachen auf Türkisch publiziert haben. Und so weiter und so fort. Also nicht, dass ich nicht türkisch publizieren würde, mache ich jetzt auch. Genau, also da fühle ich mich schon heimischer, wenn ich jetzt in Deutschland, sage ich mal, meine Habil abgebe. Ja, und zur Anbindung in das Wissenschaftssystem in der Türkei sieht es so aus, dass ich natürlich aufgrund meiner Vernetzung dort, dass ich viele Anfragen auch habe, Seminare zu geben. Vorletztes Semester habe ich eins gegeben zu Cyborgs and Technobodies an der Özyurt University im Programm Design, Technology and Society ist es, glaube ich, genau. Und dort betreue ich jetzt auch 3 Doktoranden als Zweitbetreuung, weil erst für eine Erstbetreuung muss man eben an der Uni sein. Also das heißt, ich mach Lehre, wo ich irgendwie nur kann, aber also es ist unheimlich schwierig, Forschung und Lehre zu machen, vor allen Dingen dann, wenn man sehr viele Forschungsprojekte leitet und begleitet. Mhm. Da kommt natürlich einiges dazu, dann wenn man noch Netzwerkarbeit macht, ne? Mhm. Und alle anderen Sachen, freiwillige Sachen macht, wie zum Beispiel Gutachten und so weiter und so fort. Also das nimmt natürlich unheimlich viel Zeit in Anspruch.
Ja, ja, klar.
Da hat man gar keine Zeit mehr, die schöne Stadt zu genießen. Ne?
Das ist wirklich schön da, ne?
Du bist also ja schon eingeladen.
Das heißt, du wirst deine Habilitation, wann wirst du die einreichen oder ich anmelden?
Wenn ich es jetzt sage, wird das Ding
okay. Weg. Ja, dann sag's doch mal.
Im Oktober will ich sie einreichen.
Alles klar. Ja gut, ist notiert. Muss jetzt so passieren. Nee, aber ist klar. Ja, also das heißt, das Ding ist auch schon fast fertig, ne? So wie ich das jetzt verstehe. Oktober ist ja nicht mehr lange. Jetzt haben wir April. Halbes Jahr.
Ja, dass ich damit anfange, ne?
Ja, 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 aber ne, das kennst du doch selber, man kann ja aus seiner Rolle nicht immer so raus und einmal Coach, immer Coach, ne? Da muss man ja auch nochmal kurz beim Podcast irgendwie Coaching-Fragen stellen. Nee, aber ich hat mich jetzt interessiert auch, wie, also 2015 hast du eingereicht, 2020 bist du mit der Habil fertig, das ist ja jetzt auch schon echt so ganz recht schnell gelaufen, ne? So.
Oh je, oh Gott, wenn du es so sagst, ja, irgendwie schon, ne?
Ja. Ja, ist doch, also, ne, das, deine Dissertation, die wäre ja auch 3 Jahre eher fertig geworden, oder sagen wir 2, aber, ne, das hättest du ja auch so gemacht. Ja. Vielleicht nochmal so zum Abschluss, Melike, wie geht's denn dann weiter? Also, das heißt, du wirst wieder nach Deutschland kommen, oder, ich meine, man weiß ja nie so richtig genau, wie es dann weitergeht, was man auch so angeboten bekommt, aber was wäre denn so ein Plan, wo du sagen würdest, jo, das, so will ich das.
Also ich bewerbe mich auf jeden Fall in Deutschland, auf jeden Fall. Und also ich wäre auch nicht abgeneigt, wenn ich in den skandinavischen Ländern was bekäme. Also wie gesagt, für mich steht die Wissenschaft irgendwie an erster Stelle. Aber es kommt ja immer anders, als man denkt. Also man weiß nie. Ich stehe auch für andere Sachen offen. Man sollte nie irgendwie seine Zukunft verbauen, indem man wirklich in Stein gemeißelte Pläne schmiedet. Mhm. Weil wie man halt auch in meinem Fall gesehen hat, ich wäre am liebsten in 2 Jahren fertig gewesen, ne? Aber das hat dann im Endeffekt irgendwie von 2008 bis 2015 in 7 Jahre gedauert. Naja, weiß nie, mit welchen Sachen man konfrontiert wird. Ne?
Ja, das stimmt, aber weißt du, wenn das jetzt 7 Jahre gedauert hat, also erstens sind 7 Jahre auch nicht unbedingt, ne, also so, also ist noch im Rahmen, würde ich jetzt mal sagen, weil du hast ja auch noch andere Sachen zu tun, du hast ja auch noch gearbeitet, ne, also so, das ist natürlich, irgendwie dauert so eine Promotion dann mal länger. Und wenn du diese 3 Jahre, die du ausgesetzt hast, wenn du die jetzt abrechnen würdest, wärst du phänomenal in einer sehr schnellen Zeit fertig geworden, ne? Mit dem, auch mit dem fetten Forschungsprojekt, was du da gemacht hast. Also so kannst schon auch stolz auf dich sein. Ich bin das auf jeden Fall.
Ach, vielen Dank.
Ja gut, dann drücke ich dir mal die Daumen für skandinavische Länder, obwohl ich ja immer noch auch in Istanbul vorbeikommen wollte.
Ja, das musst du auch noch machen, wenn
ja,
sich die ganze Lage jetzt ein bisschen beruhigt hat. Ne?
Ja, ja, ich habe...
Obwohl es immer eine Reise wert.
Ja, das genau. Halten wir das einfach mal so fest. Melike, ich danke dir sehr, 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 dass du jetzt gerade mal echt spontan Lust hattest, auch ein bisschen von dir zu erzählen. Ich finde, dass deine Geschichte auch ein gutes Beispiel sein kann für viele Leute, weil du ja doch einiges auch gestemmt hast, und das finde ich klasse, und ich danke dir dafür.
Danke, vielen Dank, Jutta. Immer wieder gerne.
Danke, dass du diesen Podcast gehört hast. Möchtest du Unterstützung in deiner Promotion? Dann schau online unter coachingzone.de/Angebote. Dort findest du Online-Kurse, Workshops, die Möglichkeit, ein Promotionscoaching zu buchen, den Link zur Schreibchallenge für Promovierende, Workbooks und kostenlose Downloads. Außerdem findest du Coachingzonen auf Twitter, Facebook und Instagram. Ich freue mich auf unsere Begegnungen, offline oder online. Komm gut voran, deine Jutta Wergen.